SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Mein Name ist Jens Wolters. Ich darf diese Sendung SWR 1 Leute moderieren, bin 51 Jahre alt. Wenn ich die Schriftgröße am Computer nicht auf 16 oder 18 hochschraube, brauche ich eine Brille. Ein paar Flecken auf meiner Haut geben mir zu denken. Zum Urologen gehe ich auch nicht wirklich regelmäßig, aber ich mache mir für den Moment jetzt gerade hier keine allzu großen Sorgen, denn Dr. Jürgen Bludau ist hier, der Mediziner, dem die SWR1-Hörerinnen und Hörer heute vertrauen können. Nach der kurzen Beschreibung meiner selbst, wie schlecht steht es um mich?
Also, soll ich ehrlich sein?
Ja.
Nicht schlecht. Okay. Aber Sie müssen Vorbeuge- oder Vorsorgeuntersuchungen machen. Mit Ihrem Alter muss also die Darmspiegelung schon mal geplant werden. Ja. Nicht angenehm, aber angenehmer als der Darmkrebs, nicht wahr? Und die Operation. Und mit Ihrer Brille, das ist ganz normal, die trage ich schon sehr lange, das ist eine normale Erscheinung. Die Linse im Auge wird einfach steifer. Das ist ganz normal, hat also nichts Schlimmes, Es gibt andere Augenkrankheiten, die Sie allerdings auch noch mal einen Augenarzt regelmäßig sehen sollen. Das Glaukom, der Druck im Auge steigt, oder die Makuladegeneration, Teile der Netzhaut verändern sich. Das ist gefährlich, die führen zu Blindheit. Die kann man auch frühzeitig behandeln, muss man auch frühzeitig behandeln. Aber ansonsten sind Sie ganz gut drauf.
Sie haben vor der Sendung gesagt, Sie sind Brillenträger. Wie hatten Sie es gesagt? Ohne Brille 10 Jahre jünger sehen Sie aus, mit Brille 8 Jahre.
Ja, das ist nach dem, ich wurde geschminkt und da sah ich 10 Jahre jünger aus. Und als ich die Brille aufsetzte, waren es nur noch 8.
Ja. Okay, also die hätte ich nicht vermeiden können, habe ich gerade rausgehört. Aber Gesundheitschecks, Prophylaxe sozusagen.
Ja.
Da haben Sie mir jetzt gerade schon was mit an die Hand gegeben. Das ist ja auch immer eine Hürde.
Das ist eine Hürde. Und wenn Sie den Titel meines Buches, ja, dass Sie das Altern, alt werden, ist ein Vergnügen, aber Sie müssen es richtig anstellen. Und dieses richtig anstellen heißt eisernen Willen haben und sich auf Ihre Gesundheit gerade im Alter konzentrieren. Und das ist Arbeit. Da ist sehr viel Arbeit. Sie müssen quasi sich Scheckheft pflegen. Ja. Ich habe das ja im Auto, ich habe das verglichen, dass das Modell Mensch wird geboren und dann irgendwann muss man also regelmäßige Untersuchungen haben.
In den
also,
Kinderjahren ist das auch immer noch so. Da gibt es immer akkurat den Stempel rein, genau. Aber dann irgendwann ab.
So mit 18 Jahren muss dann dieses Modell Mensch alleine das nehmen und ab 50 heißt es, steht dann da so, das und das und das muss gemacht werden. Ja.
Und die Liste ist lang. Jetzt dann nochmal der Vergleich Frauen und Männer. Sind die Frauen bei Voruntersuchungen deutlich besser als wir, weil sie zum Beispiel schon seit jungen Jahren regelmäßig zum Frauenarzt gehen?
Ja, also sicherlich. Wir Männer, das ist auch, habe ich auch so geschrieben, wir Männer sind da ein bisschen laissez-faire, nicht wahr?
Das ist noch freundlich ausgedrückt.
Ja, das ist freundlich ausgedrückt. Ich weiß immer noch, wie Patienten mir sagen, nee, so eine Darmspiegelung, das mache ich nicht mehr. Ich warte, bis man da so ein CT hat oder irgendetwas, dann brauche ich das nicht mehr machen. Aber wir sind da noch nicht da, nicht wahr? Und wenn auch ein CT gemacht wird, eine Röntgenaufnahme vom Abdomen, muss man trotzdem noch eine Darmspiegelung, wenn da irgendwas nicht richtig ist. Also das ist also ganz wichtig. Augen, Ohren, auch wichtig, nicht wahr? Denn irgendwann ist das Gehör, also man sollte das wenigstens einmal durchchecken lassen, nicht wahr?
Da haben Sie jetzt bei mir aber noch keinen Mangel feststellen können.
Nein, da habe ich noch keinen Mangel
feststellen. Im Laufe der kurzen Zeit. Gehen Frauen gelassener mit dem Alter um?
Ich möchte sagen, ja, das ist eine gute Frage. Also viele Frauen pflegen ihre Männer und dann vernachlässigen sie ihre Gesundheit. Aber Frauen sind das mehr einfach gewohnt, regelmäßig auch den Gynäkologen zu sehen. Das stimmt schon. Was Frauen natürlich, also viele unserer Patienten vergessen die Osteoporose. Das ist ja gerade bei Frauen, obwohl Männer auch Osteoporose haben können, so ist das nicht. Aber Frauen leiden ja häufig an dieser Volkskrankheit, dieser heimtückischen Krankheit, die man erst merkt, wenn der Knochen gebrochen ist. Aber im Allgemeinen finde ich, dass Frauen doch da so etwas besser sind in ihrer Scheckheftpflege.
Da bin ich gespannt. Sie haben klassisch Medizin studiert, kamen als Facharzt für innere Medizin heraus und dann haben Sie sich den älteren Menschen gewidmet. Warum?
Ich hatte während meines Ausbildung zum Internisten in Irland die Möglichkeit, einmal für 3 Monate auf einer geriatrischen Station zu arbeiten. Viele haben sich nicht interessiert, die wollten Kardiologie machen und so weiter und so fort. Ich denke, will ich doch mal probieren. Wir sehen sehr viele ältere Leute. Und mir hat der Geriater, der Altersmediziner, sehr imponiert. Da waren Leute, die haben viele, diese Multimorbidität, viele Krankheiten. Und er hat das ganz gelassen, hier und da mal was verändert. Und siehe da, denen ging es besser. Er konnte mit diesen sehr teilweise schwer kranken Patienten, auch die Demenzerkrankten, sehr gut umgehen. Und mit seinem Team hat er das fantastisch gemacht. Das hat mir sehr imponiert. Ich habe gesagt, das möchte ich auch machen.
Der Geriater geht mir nicht so ganz leicht über die Lippen. Der Altersmediziner, den hören Sie allerdings nicht gerne.
Dann fühle ich mich alt, nicht wahr?
Ach so, okay, dann ich versuche es mal, dass ich es halbwegs hinkriege. Welche Probleme tauchen denn bei Ihnen regelmäßig am Behandlungstisch auf?
Also, Sie müssen wissen, ich arbeite in einer Akutgeriatrie in einem Krankenhaus. Wir haben eine Station. Da sehen wir sehr viel alterstraumatologische Patienten. Patienten, die gestürzt sind, haben sich eine Hüfte, einen Oberarm, den Rücken, das Becken gebrochen, werden operiert oder auch konservativ behandelt, wenn man nicht operieren braucht. Und die müssen wir dann wieder auf die Beine bringen, nicht wahr? Hinstellen. Die müssen das Gehen wieder lernen. Schmerztherapie ist da wichtig und natürlich die Physio und Therapie und natürlich die Pflege, diese aktivierende Pflege. Andere Patienten sind Patienten, die eine chronische Herzkrankheit haben und vielleicht eine Herzinsuffizienz. Das Herz wurde schwach, Flüssigkeit in der Lunge. Patienten, die chronische Nierenkrankheiten, Dialysepatienten oder die eine schlimme Pneumonie, eine Lungenentzündung hatten und so geschwächt, dieser Erschöpfungszustand ist ja bei Älteren sehr häufig. Die können nicht mal sitzen und nicht mal selbst essen. Also es ist unwahrscheinlich. Und vorher wohnten sie noch alleine, dieser Erschöpfungszustand. Das sind so die Patienten. Und natürlich haben wir sehr viele Patienten, die Corona hatten und jetzt diesen Long-Covid, also dieser Erschöpfungszustand noch haben.
Geduld, besonders wichtig?
Also Geduld, bei Ihnen, das sage ich ständig. Dann heißt es, Herr Doktor, ich bin vorher, konnte ich noch mit dem Fahrrad fahren, ich konnte noch Golf spielen und jetzt kann ich nicht mehr, wenn ich vom Bett aufstehe und ins Badezimmer gehe, dann habe ich schon keine Luft mehr. Und ich sage, Geduld, es kommt wieder, aber es kann dauern. Oder die Schmerzen, bis ich wieder richtig gehen kann, dann sage ich immer, ja, Weihnachten ist alles besser, nicht wahr? Also wenn ich sage, übermorgen ist besser, ist nicht wahr. Wir müssen ehrlich sein, aber Geduld ist sehr viel. Aber wir müssen auch Geduld haben, dass die Patienten besser werden.
Sie haben das Buch geschrieben, Alt werden ist ein Vergnügen, wenn Sie es richtig anstellen. Das ist ein ziemliches Versprechen auch, oder?
Ja, das ist ein Versprechen. Aber wenn Sie eisernen Willen haben und es richtig anstellen, und das bedeutet, sich auf Ihre Gesundheit zu konzentrieren, wirklich mitmachen, zum Partner von Ihrem Arzt werden, dann können Sie vieles noch machen, vieles auch noch verändern. Und das ist dann wirklich ein Vergnügen, wenn Sie wieder im eigenen Haus wohnen können, wenn Sie die Enkelkinder besuchen können. Aber es bedeutet, einen eisernen Willen haben und sich auf die Gesundheit konzentrieren.
Sind Sie selber, wie Sie eben schon so ansprachen, Scheckheft gepflegt?
Es steht noch der Augenarzt auf und der Hautarzt, aber ich habe einen Termin im Januar bekommen, aber ich muss wieder zum Augenarzt. Aber sonst bin ich, also meine Darmspiegelungen und urologische Untersuchungen habe ich alle hinter mir. Nicht angenehm, ganz klar, aber ich, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die Darmspiegelung ist besser als das Darmkrebs, nicht wahr? Und das ist ein Krebsart, die wir behandeln und auch, also behandeln können und auch, sie davon befreien können, nicht wahr?
Jetzt haben Sie gerade schon aus Ihrem Studium erzählt, dass die Geriatrie nicht ganz so populär war unter den Studierenden wie die Kardiologie zum Beispiel. Mhm. Sie müssten doch eigentlich ein gefragter Mann sein. Deutschland wird auch immer älter. Ist das Thema mittlerweile populärer?
Es ist interessant. Im Deutschen Ärzteblatt, gerade am 1. September jetzt, war ein Bericht, dass der Bundesgesundheitsministerium will jetzt die Geriatrie quasi flächendeckend in ganz Deutschland einführen, dass innerhalb von 25 Kilometer ein Geriatriekompetenz besteht. Bis jetzt ist das Ländersache. Aber das wird sicherlich noch sehr lange dauern. Aber die Idee ist wenigstens gut. Also dass überhaupt über die Geriatrie gesprochen wird. Es gibt leider immer noch Universitätskrankenhäuser, wie auch in Gießen-Marburg, die keinen geriatrischen Lehrstuhl haben, keine Professur, da ist kein Lehrstuhl. Und die Medizinstudenten haben einfach keine geriatrischen Vorlesungen. Dann heißt es ja, wir behandeln dann den alten Patienten, meinetwegen, wenn wir über die Nierenkrankheit sprechen. Aber direkte geriatrische Vorlesung oder eine geriatrische Kompetenz in jedem Krankenhaus gibt es nicht.
Altersmediziner Jürgen Bludau weiter zu Gast. Geriater, so sollte ich sagen.
Danke.
Oder sehr gerne. Zu Gast in SWR1, Leute. Ab wann bin ich alt?
Also die Geriatrie, die Definition ist 65. Das ist sicherlich auch veraltet. Ich würde sagen, wir sollten wenigstens 70, sogar vielleicht 75. Denn Menschen leben länger, sind weitaus aktiver als früher. Wenn man in die Rente ging mit 60, dann war man alt. Das ist ja auf keinen Fall der Fall heute.
Aber wenn man es dann noch weiter altersmäßig nach hinten schiebt, das gibt mir die Möglichkeit zu sagen, ach, erst 70, okay, da habe ich ja noch Zeit, was vorher zu tun, um mich darauf vorzubereiten, aber das ist ein Trugschluss.
Das ist ein Trugschluss und man muss mit 60 also wirklich anfangen. Was muss ich jetzt machen an meiner Gesundheit, dass ich so fit und so gesund in die 70er und hoffentlich in die 80er Jahre gehe, damit ich also das Wohnmobil noch weiterfahren kann, damit ich Golf spielen kann, damit ich reisen kann. Da muss man aber was machen, nicht wahr? Und das ist die Gesundheit.
Ist denn Alter für Sie eine Zahl oder ein Gefühl?
Ach, das ist immer eine schwierige Frage. Da hatten wir vorhin drüber gesprochen. Also Alter ist klar eine Zahl. Das für manche ist das wirklich nur eine Zahl. Aber andere haben auch eine Einstellung, eine Haltung. Bin ich alt mit 50? Bin ich alt mit 60? Wie gehe ich um? Zum Beispiel lebe ich heute. Ein 70-Jähriger, der sagt, so mit dem Internet, da will ich nichts mit zu tun haben. Oder so iPad und sowas, das hatten wir 1960 auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Und ich will auch nichts von Twitter oder FaceTime oder was weiß ich hören. Das ist alt. Aber es gibt andere, die sagen, fragen die Enkel, zeig mir das doch mal, das interessiert mich. Nicht, dass ich das jetzt machen möchte mit Twitter da, aber ich möchte mal sehen, wie das funktioniert, so ein Computer oder was man da machen kann. Die Neugier, wenn die Neugier noch da ist, dann ist man nicht alt. Aber Alter ist natürlich auch eine physiologisch, also dass der Mediziner hier sagt, ein normaler Prozess, der langsam zu einem Abbau in den Zellen kommt, zur Veränderung im Gehirn, in den Augen hatten wir ja schon gesprochen, in den Muskeln. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, ist aber keine Krankheit, wie die Anti-Aging-Medizin das häufig darstellt.
Sprechen wir später auch noch
drüber. Ja, es ist ein ganz normaler Prozess, auf den wir Einfluss nehmen können, auf diesen Prozess. Und das meine ich mit eisernem Willen und wenn Sie es richtig anstellen.
Okay, also wenn sich meine Schwiegermutter gerade intensiv mit einem Tablet beschäftigt, ich habe ihr jetzt sogar ein Fitnessarmband gekauft,
sehr gut,
weil sie wissen möchte, am Handgelenk eine Vorgabe, wie viele Schritte mache ich im Laufe des Tages, habe ich mein Ziel erreicht, ist das in Ordnung?
Das ist fantastisch, das
sehr
ist gut.
Gebe ich so weiter.
Ja, bitte.
Sie haben eben schon gesagt, dass Ehrlichkeit in Ihrem Job ganz wichtig auch ist. Wie ehrlich und offen gehen Sie mit Ihren Patientinnen und Patienten um? Denn Sie müssen denen wahrscheinlich auch irgendwann mal sagen, tut mir leid, Sie sind schon alt.
Ja, ich versuche wirklich ehrlich zu sein. Zum Beispiel der Patient, der mir gesagt hat, nach dem Sturz und der Oberschenkelhalsfraktur, die sehr kompliziert war, die Operation, vielleicht auch auf der Intensivstation, er ist völlig geschwächt und kann er noch mal Golf spielen oder kann er noch in seinem eigenen Haus wohnen? Ich sage dann ganz ehrlich, Sie müssen erst mal Geduld haben. Und das wird dauern. Sicherlich können Sie wieder gut gehen. Ob das vielleicht müssen Sie, das mit dem Golf noch klappt, weiß ich nicht.
Eine kleine Runde,
ja, im Autochen da so hin und her fahren. Aber ich bin da ganz ehrlich, das kann manchmal noch Monate dauern. Und ich bin auch den Angehörigen gegenüber sehr ehrlich, wenn nach der Operation eine Verwirrtheitszustand, dieses postoperative Delir kommt, vor allem bei Patienten, die schon so ein bisschen Gedächtnisstörungen haben. Das wird dauern, bis sich das wieder klärt. Es wird sicherlich besser, aber es kann teilweise Wochen, es kann auch mal Monate dauern.
Aber dann halt auch zu sagen, es kann so gut werden, es muss aber nicht so gut werden, Sie müssen einiges dafür tun. Das ist ja auch schon Ehrlichkeit. Und dann merken Sie direkt, ob da jemand drauf anspringt, ob er diesen Willen hat oder zeichnet sich das später erst ab?
Ja, das ist meistens ein Gespräch mit den Angehörigen, nicht wahr? Also wenn wir sagen, das wird nicht mehr gehen, dass Vater nach Hause kommt oder Mutter, sie hat zwar jetzt noch alleine gewohnt, aber wir sehen ja, sie kann ja kaum aufstehen. Ich glaube nicht nach diesem schweren Trümmerbruch. ich glaube, wir müssen doch jetzt in ein Pflegeheim, in ein Seniorenheim, wie Sie es auch immer nennen möchten. Das tut dann weh. Aber häufig höre ich dann, ja, das haben wir auch schon gedacht. Und Mutter war auch nicht sehr sicher zu Hause, alleine, nicht wahr? Also, aber gut, es fällt nicht immer schwer. Aber es fällt häufig schwer, ehrlich zu sein. Ja. Auch wenn man gerade sagt, also der Krebs ist so weit fortgeschritten, wir können nichts mehr machen. Jetzt ist, glaube ich, mehr eine palliative Medizin angebracht. Das ist natürlich dann auch schwierig, nicht wahr, für manche Angehörigen.
Das glaube ich auch. Alt werden ist ein Vergnügen, hat unser SWR1-Leutegast Jürgen Bludau das Buch geschrieben. Aber das ist natürlich dann auch immer, Sie haben ja schon deutlich gemacht, dass es von bis gibt bei den älteren Menschen. Was sagen Sie einem Krebspatienten, jemandem, der an Alzheimer oder Parkinson leidet? Da ist das dann mit dem Vergnügen sehr eingeschränkt.
Das stimmt. Und da kann ich auch nichts machen, nicht wahr? Also gerade ein Alzheimer-Patient. Aber wir können den Angehörigen helfen, dass sie wenigstens noch zusammen Lebensqualität haben. Zum Beispiel ein Alzheimer-Patient. Das Wichtigste ist, die so mobil bleiben und sehr viel Sport treiben. Sport muss nicht Fitnessstudio, kann Fitnessstudio sein, aber spazieren gehen, schwimmen, Radfahren, wenn der das noch kann, nicht wahr? Gerade das hilft. Das ist eigentlich das Einzige, was wir haben, neben einigen wenigen Medikamenten für die Alzheimer-Krankheit. Einem Krebspatienten auch ganz ehrlich gegenüber sein. Und da ist dann auch gerade das Wichtigste, die Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, dass die auch vorliegt. Aber gut, ich bin nicht der Herrgott, ich kann nicht meine Hand auflegen und es ist geheilt. Aber wenn Sie früh genug anfangen, an Ihre Gesundheit zu denken, dann können Sie vieles vermeiden. Zum Beispiel einen Krebs, einen Darmkrebs, einen Hautkrebs, wenn Sie sich regelmäßig prüfen lassen, untersuchen lassen. Also es gibt Möglichkeiten.
Ohne, dass Sie es wahrscheinlich wollen, aber kann Ihr Buch nicht vielleicht auch einschüchtern, dass ich denke, oh Gott, ab 60 habe ich aber jetzt auch die Checkliste so voll, was ich alles abarbeiten muss, damit es mir im Alter gut geht?
Ja, es kann einschüchtern, aber ich glaube, viele Leser werden sicherlich daran interessiert sein. Aha, hier ist etwas, woran ich mich quasi leiten lasse. Was soll ich machen, damit es besser wird, damit es oder nicht schlechter wird, damit ich also hinterher noch Lebensqualität und Lebensfreude habe. Denn es ist sehr schwierig, eigentlich gute geriatrische Informationen zu bekommen. Sie können gerne in ein geriatrisches medizinisches Buch, das ist schrecklich, das ist furchtbar langweilig, aber ich versuche ja in meinem Buch Ihnen die wissenschaftliche Basis in einer Art und Weise zu geben, dass Sie die auch gebrauchen können und auch vielleicht Spaß am Lesen haben, nicht wahr?
Das stimmt, hatte ich. Und es geht auch über das Medizinische hinaus. Hab das bei meinen Eltern zwar auch mitbekommen, war jetzt ein Rat, der auch drin steht, von dem ich so nicht ausgegangen bin, dass man sich doch rechtzeitig um sein Testament kümmern sollte. Haben meine Eltern von ihrem Hausarzt jetzt auch mit an die Hand bekommen.
Schön. Das ist vollkommen richtig, denn Sie wollen doch zu Zeiten, wenn Sie klar sind, wenn Sie wissen, was nach Ihrem Tod geschehen soll, das aufschreiben, was Sie gerne möchten. Klar, man sagt dann, oh Gott, jetzt muss ich mich mit dem Tod befassen, aber der wird sowieso kommen. Das ist für alle von uns, ganz egal, obwohl die Anti-Aging-Industrie ja sagt, also man ist vielleicht schon, man kann ja vielleicht 500 Jahre alt werden, 150, also da gibt es ja die größte Hybris und vielleicht ist das Alter ja auch heilbar, dann können wir immer leben. Das ist natürlich Blödsinn. Also, wir müssen uns damit beschäftigen, je früher, desto besser. Und da ist auch die Vorsorgevollmacht. Was möchte ich und die Patientenverfügung, was möchte ich ganz genau getan haben, wenn ich mal nicht mehr sprechen kann? Und wer soll für mich sprechen, nicht wahr?
Und dann muss ich allerdings auch noch sagen, klauen Sie mir in Ihrem Buch meine Standardausrede, No Sports, Winston Churchills Antwort auf die Frage, wie er denn so alt geworden sei. Die Antwort sei nicht verbrieft, schreiben Sie, und Churchill hätte früher durchaus Sport getrieben, Reiten, Polo, Fechten. Mhm. Jetzt habe ich keine Ausrede mehr.
Nee, Sie haben keine Ausrede. Sie müssen weitermachen, nicht wahr?
Bei allen medizinischen Tipps, die unser Gast Jürgen Bludau in SWR1 Leute uns fürs Älterwerden mit an die Hand gibt, da packen Sie auch noch die Lebensfreude zu. Die ist ganz wichtig, sagen Sie. Die lässt sich aber, ich sag mal, als Mediziner schwer verschreiben oder verordnen.
Ne? Ja, es wäre schön, wenn ich ein Rezept einfach ausschreiben könnte. Das wäre gut. Zurück zur Gesundheit. Wenn Sie gesund sind, wenn Sie so mobil sind wie möglich, dann ist auch noch eine Lebensfreude da. Stellen Sie sich mal vor, Sie können nicht mehr gut gehen. Dann wird die Welt ganz klein, eingeschränkt. Der Besuch bei den Kindern, eine Bahnfahrt, eine Busfahrt wird. Aber die Mobilität erlaubt es vielleicht zur nächsten Universität, um da einen Kurs zu am Kurs teilzunehmen. Oder Sie können ehrenamtlich noch arbeiten. Also die man kann so viele Sachen machen, Sport treiben, aber man muss mobil sein. Und die Idee, dass man nach der Rente plötzlich in die Restzeit geht und wartet, waiting for God, so schön, die existiert nicht mehr. Leute sind wirklich aktiv, wollen alles machen. Und das ist eine schöne, ist eine wunderbare Zeit, auch das zu genießen. Man muss nur mobil und man muss natürlich so gesund wie möglich sein.
Also, ich verstehe, Mobilität ist Lebensfreude. Mobilität ist dann aber halt auch der Griff zu Instrumenten, zu Hilfsmitteln, die ich vorher nicht hatte. Ja. Der Rollator. Der sieht jetzt selten ultra schick aus. Und ich glaube, da muss man sich auch ein wenig überwinden, um zu sagen, okay, es geht ohne Rollator dann eben nicht mehr für mich.
Jetzt kommt der eiserne Wille wieder. Man muss, ich muss das noch machen, ich möchte dies. Da muss ich vielleicht akzeptieren, dass ich nicht so gut gehen kann. Da gibt es ein wunderbares Beispiel einer älteren Patientin. Wir haben immer gesagt, Sie müssen nicht den Gehstock gebrauchen, Sie müssen Rollator. Sie ist mehrmals schon gestürzt. Sie sagt aber, ich möchte nicht im Park mit dem Rollator gehen. Bis eine Bekannte sagt, komm, ich gehe mit, ich nehme auch einen Rollator. Und dann seitdem gehen die immer zusammen und sie sagt, ich kann jetzt auch alleine gehen, das macht mir gar nichts aus.
Nicht so eine Initialzündung.
Also. Ja, also dieses Akzeptieren. Manche Sachen im Alter müssen wir akzeptieren. Man kann dieses und jenes nicht machen. Aber akzeptieren heißt auch nicht aufgeben, sondern einfach drumherum arbeiten und weiterhin mobil Lebensfreude haben.
Akzeptieren heißt nicht aufgeben. Finde ich einen sehr guten Satz. In Zeiten, in denen wir allerdings, ich sag mal, so ängstlich in die Ukraine gucken, der Klimakollaps droht und wir einen sehr kalten Winter befürchten, da rutscht die Lebensfreude ordentlich nach unten, ne?
Ja, das tut es sicherlich. Und vor allem tut es das für ältere Menschen, die dann noch zu Hause wohnen, allein sind, vielleicht keinen Kontakt mehr zum Sohn oder Tochter haben. Und darum sage ich immer, bitte, also vielleicht mal anrufen und sagen, du, wir haben uns verkracht, lass uns doch nochmal von vorne anfangen, nicht wahr? Denn Alleinsein ist schwierig, also Groll, Unmut, das sollte man besser lassen. Das ist auch nochmal so eine bludausche Regel. Bitte, also es ist nicht schlimmer, als allein zu sein. Wir sehen das immer wieder, ja, ich habe keinen, ja, eine Nachbarin hilft mal und da, aber wenn man dann, wenn irgendwas passiert, dann sieht es doch ziemlich unangenehm aus.
Sie haben auch in Ihrem Buch den bekannten Dreiklang Sex, Drugs and Rock'n'Roll thematisiert. Welche Drogen empfehlen Sie für die Rente?
Also mit Drugs, den englischen Begriff für Medikamente, meine ich natürlich nicht Heroin oder Kokain, sondern die Medikamente. Da geht es besonders darum, aufpassen. Medikamente helfen, retten Leben, geben Lebensqualität. Es ist wunderbar. Manche Herzpatienten, Lungenpatienten nehmen eine Unmenge an Medikamenten. Das ist eine rationale Polypharmazie, mehrfach Medikamente. Man muss unwahrscheinlich damit aufpassen. Und ich habe ja das Beispiel eines älteren Patienten, der auch so viele Medikamente nehmen musste und seine Sammlung an alten Autos, die er pflegte und alles, aber mit seinen Medikamenten ging er überhaupt nicht gut um. Also ob ich das nun heute nehme oder morgen, ich fühle mich besser jetzt, dann brauche ich das nicht mehr nehmen. Das darf natürlich nicht sein. Da habe ich gesagt, Ihre schönen Autos werden mal zum guten Erbgut, nicht wahr? Wenn Sie so weitermachen. Das fand er gar nicht witzig. Na, es ist also sehr wichtig, auch die Namen der Medikamente zu wissen und nicht sagen, ja, das ist die grüne Pille, nicht wahr? Nein, wofür ist diese Pille? Darum, Partner mit dem Arzt, erklären Sie mir, wofür die Medikamente sind, wie der Name ist. Immer etwas mit sich nehmen im Portemonnaie, in der Handtasche, welche Medikamente ich nehme.
Und Sex im Alter, wie wichtig?
Ja, Sex im Alter, ganz wichtig. Also die Idee, dass man plötzlich älter ist und keinen Sex mehr hat, das ist ja also traurig und völliger Blödsinn. Also es gibt sehr viele 75, 80-Jährige, die mehrmals in der Woche noch Sex haben. Und das ist normal. Das ist also eine wunderbare Sache. Das hilft, das ist positiv, aber keine Angst davor haben. Und immer diese Idee, dass ältere Leute keinen Sex mehr brauchen, ist also nicht richtig. Sondern eine schöne Sache. Kann vielleicht ein anderer Sex sein wie in jüngeren Jahren, aber einfach zusammensitzen, intim sein, das ist wunderbar. Kann auch im Altersheim und das sollte man auch unterstützen.
Rock'n'Roll hatten wir gerade vergessen, Dr. Bludau, bei diesem Dreiklang. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Wie wichtig kann die Musik im Alter sein?
Vor lauter Sex habe ich die Rock'n'Roll vergessen. Ganz wichtig, Tanzen ist ein wunderbarer Sport. Das ist auch für Balance, es ist für Mobilität natürlich, für Lebensfreunde. Das ist eine soziale Sache, das ist auch sehr schön. Das kann man nicht alleine machen. Also Tanzen ist ein herrlicher Sport und ich rufe jeden ältere Personen, die noch richtig tanzen können, während meine Jungs da so rumhampeln, zum Tanzen auf. Tanzkurse neu machen, mitmachen, herrlich.
Aber auch rumhampeln ist Bewegung. Und
ja, auch rumhampeln, man kann auch mal ein bisschen Disco, nicht wahr?
Das stimmt. In Würde und halbwegs gesund alt werden, das ist das Thema von Ihnen. Welche Therapieangebote für Seniorinnen und Senioren sind denn Ihrer Meinung nach empfehlenswert, um vielleicht dieses Ziel dann besser zu erreichen?
Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ja. Und zwar sage ich das eigentlich, weil das sehr schade ist. Also es gibt gerade die Geriatrie. Das ist, versuchen Sie mal einen Geriater irgendwo zu finden in der Praxis. Das gibt's ja nicht sehr viel. Und im Moment gibt es auch kaum Physiotherapeuten. Die kommen ja nicht mal nach Hause. Es gibt zu wenig Physiotherapeuten in den Heimen und auch im Krankenhaus. Also das ist schon limitiert. Was Sie aber machen können, Sie können in ein Fitnessstudio gehen. Und vor allem morgens, wenn all die jungen Leute arbeiten, bieten viele im Fitnessstudio an, gerade für, sagen wir mal, so Seniorenfitness. Und das ist auch gut. Keine Angst, Sie müssen da nicht mit Handen rumhampeln, sondern das macht auch viel mehr Spaß mit anderen Leuten zusammen. Ganz vorsichtig Gewichte, Balanceübungen, die Oberschenkel trainieren, damit sie die Sturzgefahr vermindert werden. Es ist wunderbar. Versuchen Sie das mal im Fitnessstudio. Da gibt es auch viele Fitnesslehrer, die sich auch gerade spezialisieren auf ältere Leute. Und das Ganze geht zurück auf eine Untersuchung. 1994 hat eine Geriaterin an der Harvard-Universität, mit der wir zusammengearbeitet haben, hat ältere Patienten in den Altenheimen, die auch teilweise dement waren und über 80 waren, mal mit Gewichten ganz vorsichtig angefangen. Nach 3 Wochen konnten die besser gehen und es war unwahrscheinlich, was man noch so machen kann. Also mit 60, 70 ruhig mal ins Fitnessstudio viel machen.
Das heißt aber ja auf der anderen Seite, dass wir nicht so richtig vorbereitet sind vielleicht als Gesellschaft. Jetzt gehen die ersten Jahrgänge der Babyboomer-Generation in Rente. Wie steht's da so insgesamt mit der altersmedizinischen Versorgung? Sie haben es eben schon angeschnitten, genügend Lehrstühle für Geriatrie an den Universitäten?
Ja, gibt's gar nicht. Das ist unwahrscheinlich. Also es gibt immer wieder Universitäten, Mediziner, die ausgebildet werden, ohne für die richtig die Geriatrie kennen. Es gibt keine flächendeckende geriatrische Kompetenzzentren. Die viele junge Ärzte wollen nicht in die Geriatrie. Das ist, die denken, das hat alles mit Pflege zu tun. Das ist alles negativ. Dabei ist es gar nicht. Man kann diesen Leuten, diesen älteren Menschen helfen, wenn sie krank sind, aber auch vorher helfen, wenn sie noch sehr fit und helfen, wie es am besten weitergehen kann. Nicht mal. Also es ist schade. Und ich möchte wirklich alle Assistenzärzte aufrufen, machen Sie eine geriatrische Ausbildung. Es ist die Zukunft.
Das wäre jetzt sozusagen, das können Sie ruhig noch ausführlicher machen, das wäre meine Bitte für alle angehenden Mediziner, die vielleicht noch nicht so genau wissen, in welche Richtung es gehen soll, innerhalb des Studiums oder danach. Machen Sie einen Aufruf in Sachen Geriatrie, bitte.
Ja, das ist also, bitte tun Sie das, es ist wunderbar. Und Sie haben viel Freude, vor allem wenn Sie mit älteren Patienten arbeiten. Die sind sehr dankbar und Sie können so viel machen. Aber es ist nur in einem Team möglich. Nicht wahr?
Also das ist eine Mannschaftsleistung.
Eine Mannschaftsleistung, ja, okay. Sehr schön.
Produkte zur Pflege der reiferen Haut werden uns etwa angeboten oder platter gesagt Cremes gegen Falten. Altersmediziner Jürgen Bluder ist zu Gast weiterhin in SWR 1, Leute. Das läuft dann schon unter Anti-Aging. Ist das Medizin oder Industrie?
Es ist zum größten Teil Industrie. Anti-Aging ist ja ein Oxymoron, das geht ja nicht. Aging oder das Alter, das kann man ja nicht verändern. Es ist ein normaler Prozess. Also warum dann auch gegen einen normalen Prozess etwas machen? Die Anti-Aging-Medizin oder auch Industrie begründet das, dass es ja vielleicht heilbar ist, dass es eine Krankheit ist. Auch das ist völlig falsch. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, nicht alle Anti-Ager, wie sie so schön heißen, sagen das deutlich. Der Präsident der Gesellschaft für Präventiv- und Anti-Aging-Medizin sagt ja, dass es wirklich Prävention ist. Mhm. Aber Prävention verpackt als Anti-Aging macht zwar sexier klingen, aber Prävention machen alle Hausärzte, Hausärztinnen, alle Internisten. Wir brauchen keine Anti-Aging-Medizin oder Mediziner, das ist gar nicht nötig. Das Ganze basiert ja auf der Idee, dass mit dem Alter gewisse Defizite im Körper entstehen, zum Beispiel klassisch die Hormone. Mhm. Und wenn das also ein Defizit ist im Alter, wenn man das jetzt nachgibt, vielleicht kann man damit das Altern aufheben oder stoppen. Das hört sich alles gut an, ist aber wissenschaftlich nie bewiesen. Wachstumshormone oder auch Testosteron, Östrogene, die ja bei Männern und Frauen weniger werden, kann man nicht einfach nachgeben und sagen, jetzt ist alles wieder gut. Ganz im Gegenteil. Es gibt natürlich gewisse Krankheiten, wo man Hormone geben kann. Das machen dann aber nicht Anti-Aging-Mediziner, sondern das machen die richtigen Mediziner.
Das sage ich, gut,
sag ich mal. Ja, das muss auch so sein. Man kann zwar mit einem Wachstumshormon vielleicht ein bisschen die Muskeln aufbauen, aber das kann man besser im Fitnessstudio und sicherer und vor allem bitte nicht irgendwelche Pillen mit Wachstumshormonen im Internet kaufen. Das ist einfach gefährlich, da muss man sehr mit aufpassen. Andere Sachen, worauf die Anti-Aging-Industrie so ein bisschen aufgebaut ist, ist die Tatsache, dass in den Zellen der Zellprozess langsam zerfällt, weil gewisse Coenzyme einfach weniger sind. Also, was macht man? Man gibt Nahrungsergänzungsmittel mit diesen Coenzymen. Ganz einfach. Klappt natürlich nicht. Blödsinn kostet nur Geld. Sie verschwenden ihr Geld und nichts ändert sich. Aber Sport, ein guter Lebensstil, nicht rauchen, alles das hilft auch diese Zellen weiterhin gut zu funktionieren. Und dann gibt es natürlich diese Telomere. Das sind die Kappen der Gene und die Zellen, die teilen sich und dann irgendwann sind diese Kappen auch verkleinern sich, sind nicht mehr da und dann stirbt die Zelle ab. Dann hat 1985 Elizabeth Blackburn hat dann den Nobelpreis bekommen, weil sie das Enzym Telomerase gefunden hat. Sofort gibt es Tabletten und Pillen und alle mögliches Zeug mit Telomerase. Ist natürlich Quatsch, ich habe mit ihr persönlich gesprochen. Man kann keine Pille nehmen, um die Telomerase in die Zellen reinzubekommen. Das geht nicht. Was man machen kann, ist aber eine gesunde Ernährung wieder oder auch Sport. Es kommt immer wieder auf Sport. Immer
ich höre es jetzt mehrmals.
Ja, es ist immer wieder, also Sport bedeutet Mobilität, fit sein. Das können Sie machen. Wenn Sie spazieren gehen, dann gehen die Telomere quasi höher. Dann werden wieder größer sozusagen.
Keine
Pillen. Ich meine nicht für 38, 95 diesen Monat. Und wenn Sie jetzt kaufen, dann kriegen Sie die zweite auch für die Hälfte so ungefähr.
Sie haben aber die Angebote gut studiert.
Genau, ja. Also Sie müssen mal gucken im Internet. Das ist ja. Andere Sachen sind Resveratrol. Das ist ja Sinclair hat das ja erfunden, ein Harvard-Professor, oder hat das gefunden, das ist der Wirkstoff im Rotwein. Da gibt es natürlich auch sofort Pillen, das nützt auch nichts. Sie müssten Unmengen an Rotwein trinken überhaupt, um da so genug in die Zellen reinzubekommen. Aber dann fühlen Sie sich bestimmt alt danach, nach den ganzen Flaschen Rotwein. Das nützt nichts, hilft nur dem Blutzucker vielleicht. Nicht wahr? Also es geht immer um diese Defizit. Terrortheorien.
Altersbedingte Defizite auszugleichen, ist dann sozusagen die Steigerung, wenn ich an den Anti-Aging-Programmen vorbeigehe, Produkten vorbeigehe, eine regelmäßige Botox-Kur, rein fürs Äußerliche, halten Sie wahrscheinlich auch nichts von.
Also ich, Jamie Lee Curtis hat das ja immer gemacht, sie hat sich ja auch das Gesicht verschnibbeln lassen. Ich meine, also ich würde davon, ich halte davon nichts. Also das Erste, was man machen sollte, ist nicht rauchen, das hilft der Haut. Und vor allem nicht auf Mallorca mit Öl in der Sonne liegen, nicht wahr? Sondern immer schon Sonnenschutzmittel nehmen. Bedeutet nicht, dass man nicht in die Sonne gehen kann, aber das schützen die Haut, nicht wahr? Also irgendwie sich da reinspritzen lassen, das müssen sie immer wieder machen, wird nach einer Weile teuer und kann auch mit Komplikationen zusammenhängen.
Wie heißt es immer so schön, Kinder und Tiere gehen immer, aber Medizin, zumindest auch hier in SWR1 Leute, geht auch immer das Thema, das funktioniert. Da gibt es genügend Fragen. Dr. Jürgen Bluder wird sie jetzt beantworten als Geriater. Als Altersmediziner habe ich gerade so zum Ende der Sendung noch ganz gut rausgebracht.
Ja, sehr gut. Hat gut gelernt.
Lerneffekt. Ria Hinken aus Freiburg schreibt, man hört immer wieder, das hatten Sie eben auch schon gesagt, dass Tanzen fit hält, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Ob das stimmt, haben Sie gesagt, ja. Wie sieht's denn mit Computerarbeit aus? Die soll auch fit halten, fragt sie. Natürlich geistig, man bewegt sich dabei eben nur weniger. Was halten Sie davon?
Ja, es gibt ja alle Programme, gerade auch für Patienten, die Gedächtnisstörungen haben am Computer mit irgendwelchen Zahlen, Bildern, also quasi Gedächtnis, Gedächtnisstützen, Gedächtnistests. Das hat alles wirklich nicht geholfen, wenn man alleine sitzt. Wenn man das macht, dann muss man das irgendwie mit anderen Leuten zusammen machen. Also alleine im Wohnzimmer sitzen und am Computer und irgendwelche Tests machen, damit man sich besser erinnern kann. Das würde ich sagen, nein, machen Sie lieber was anderes. Zusammen vielleicht irgendwo in einem Fitnessstudio, die dann vielleicht auch so Computersachen, Computerspiele anbieten. Da gibt's doch schöne Sachen. Aber es muss in einem sozialen Umfeld sein.
Da gab es auch den Hinweis, dass es natürlich nicht nur die Fitnessstudios gibt, die so ein Angebot haben, sondern auch genügend Sportvereine, die halt auch für Senioren etwas anbieten.
Gar das ist Frage. Ein guter Punkt, ja.
Heidi Michel wird im November 66. Sie hat uns geschrieben, ich hatte nach langer Krankheitszeit meines verstorbenen Mannes auch meine Gesundheit etwas vernachlässigt, doch nun ist alles wieder okay. Seit 22 Jahren laufe ich morgens 37 Stufen runter zum Briefkasten, 48 in den Keller zur Waschküche. Ich hoffe, dass mich das noch lange fit hält. Das ist schon mal ein ganz gutes Tagesprogramm,
das
oder?
Das ist gut. Sie weiß ja auch, mit 66 fängt das Leben an. Das
wird zumindest so besungen.
Ja, sehr gut. Und hier ein Tipp für Leute, die zu Hause wohnen, ein Badezimmer unten und ein Badezimmer oben haben. Wenn man dann wirklich mal ins Badezimmer schnell gehen muss, immer versuchen, die Treppe rauf. Nicht schnell in die Gästetoilette, sondern oben ins Badezimmer gehen. Treppen laufen, ganz, ganz wichtig.
Zwei Badezimmer ist aber auch schon die Luxusvariante.
Ja, unten ist das ja vielleicht nur eine Gästetoilette.
Das stimmt. Frauen haben generell ein vorteilhafteres Risikoverhalten, schreibt Corinna Kraushofer aus Zürich. Weniger Alkohol, weniger Tabak, gesünderes Essen, andere Techniken, um Probleme zu lösen. Stimmt das so tatsächlich?
Ja, ich sage immer, Frauen sind das stärkere Geschlecht, nicht wahr? Das sehen wir ja. Sie leben ja im Durchschnitt auch länger. Es ist sehr interessant. Ich glaube, Frauen passen auch schon mehr auf ihre Gesundheit auf. Vor allem jetzt, die Frauen, gerade die Babyboomer. Das ist, sie wollen ja auch fit sein und wie auch immer, sie pflegen ja die Männer meistens. Also es ist schon interessant. Die sind einfach das stärkere Geschlecht.
Clara Buhne aus Vogt fragt, ist es sinnvoll, im Alter Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen? Davon hatten wir es eben schon.
Nein.
Klare Antwort. Ich möchte gerne von Herrn Bluder wissen, wie er den fortgeschrittenen Verlauf der Krankheit Parkinson einschätzt, schreibt Birte Oberle. Wie wird es im schlimmsten Falle ausgehen? Ist am Ende dann automatisch man ein Pflegefall? Und was ist mit Parkinson-Demenz?
Ja, das ist eine schlimme Krankheit. Darum muss man sie ganz frühzeitig diagnostizieren. Es muss von einem Neurologen, einem Spezialisten gemacht werden. Da gibt es Medikamente, die man am Anfang gebraucht. Später braucht man andere Medikamente. Es muss so gut therapiert werden wie möglich, damit die Mobilität und die Sturzgefahr vermindert wird. Im fortgeschrittenen Stadium kann es zu einer Demenz kommen. Das ist schon klar. Darum so auch bitte Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Testament. Das ist schon wahr, muss aber nicht immer und kann auch eine leichte Demenz sein. Es muss also nicht immer schwer sein.
Und hier ein Beispiel dafür, dass mit dem Computer dann doch ein bisschen mehr möglich ist. Susanne Geiger aus Stuttgart schreibt, seit ich in den Vorruhestand gegangen bin, mache ich Übungen nach YouTube in meinem Wohnzimmer. Seit etwa einem Jahr macht auch mein 16 Jahre älterer Freund oft mit. Das ist dann doch schon ganz okay, oder?
Das ist fantastisch. Also ich gratuliere Ihnen. Das ist sehr, sehr gut. Auch hier, 66 fängt das Leben an, ja.
Dr. Jürgen Bluder, vielen Dank, dass Sie hier waren.
Herr Wolters, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Sehr gerne. Ich habe keine Angst vor dem Älterwerden mehr.
Da brauchen Sie auch nicht.
Das ist gut.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.